Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Medizinerin, Herzspezialistin und Leiterin des Berliner Instituts für medizinische Geschlechterforschung an der Charité, Vera Regitz-Zakrosek. Herzlich willkommen bei uns.
Grüß Gott, Frau Timm, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Frau Regitz-Zakrosek, wenn Sie ein menschliches Herz sehen, bloß das Organ, können Sie dann eigentlich sagen, das ist das Herz eines Mannes oder das Herz einer Frau?
Nicht mit Sicherheit. Die Herzen der Männer sind natürlich in der Regel größer. Und manche Chirurgen sagen, in manchen Fällen sieht man das ganz gut. Die Frauenherzen sind schon in der Regel kleiner. Manchmal sind die Wände etwas dicker und die sind steifer. Das ist aber nicht ganz das Normale. Und manche Chirurgen sagen auch, die Koronararterien sind natürlich kleiner. Das sind die Gefäße, die das Herz mit Blut versorgen. Die sind bei Frauen etwas kleiner und manchmal stärker gewunden.
Aber mit Sicherheit sagen kann man es nicht. Es könnte sich ja auch um einen klein gewachsenen Mann handeln oder eine große athletische Frau. Für alles ist es ja erstmal eine Pumpe.
Natürlich.
Vera Regitz-Zakrosek ist unser Gast und sie hat darüber geforscht, wie unterschiedlich krank Männer und Frauen sind, wenn sie dieselbe Krankheit haben. Ein Kapitel der Gendermedizin, für die sie sich seit vielen Jahren engagiert. Vera Regitz-Zakrosek ist Medizinerin an der Charité. Sie leitet das Institut für Gendermedizin und ist als Internistin Fachfrau für Kardiologie, also für die Krankheiten des Herzens. Und seit vielen Jahren forscht und lehrt sie, dass Männer und Frauen medizinisch doch recht verschieden sind und dass sie unterschiedliche Behandlung brauchen. Wann ist Ihnen das eigentlich selber in Ihrer beruflichen Praxis aufgefallen, dass der kleine Unterschied recht groß ist und ein weiblicher Herzinfarkt offenbar anders verläuft als ein männlicher? Wann haben Sie das selber wahrgenommen?
Unbewusst wahrgenommen oder einfach notiert habe ich das schon so in den 90er Jahren. Und zwar war ich damals im Herzzentrum München tätig und wir hatten auf einmal in der Nacht eine relativ junge Frau, die schwerst krank war und die so aussah, als hätte sie einen Herzinfarkt. Und wir haben sofort die Notfallmannschaft gerufen, haben sofort einen Herzkatheter gemacht. Das ist eine Darstellung der Herzkranzgefäße und bei einem großen Infarkt würde man erwarten, dass eines dieser Gefäße verschlossen ist. Das ist das, was wir bei Männern mit Infarkt immer sehen. Und wir haben gesehen, diese Frau hatte normale Herzkranzgefäße, aber das Herz pumpte trotzdem katastrophal schlecht. Und wir konnten uns das damals wirklich nicht erklären. Und der leitende Oberarzt ging aus dem Raum und sagte, verstehen wir nicht, das ist eine Frau. Richtig. Und die Frau ist dann gestorben. Und auch nach der Obduktion wusste man immer noch nicht genau, was die Frau hatte. Ich habe das dann weggesteckt und habe dieses vergessen, war dann aber schon etwas hellhöriger, wenn ich diese Worte, verstehen wir nicht, ist eine Frau, auch in anderer Betonung oder in etwas anderer Diktion von meinen Kollegen gehört habe. Und habe immer wieder im Bereich der Kardiologie dieses Unverständnis für die Frauen wiedergefunden.
Die Krankheit äußert sich wohl bei Frauen auch häufig anders als bei Männern. Also wenn Männer sich an die Brust fassen und es ist ganz schlimm und tut unheimlich weh, läuten die Alarmglocken. Und ich habe gelesen, Frauen fassen sich oft gar nicht an die Brust, sondern vermuten was ganz anderes, äußert sich anders.
Die Frauen sind nicht darauf konditioniert, bei allen Brustschmerzen sofort an einen Herzinfarkt zu denken und die klassischen Symptome zu beschreiben. Die Frauen beschreiben die Symptome vielfältiger und häufig steht für sie vor allem Schwäche, Übelkeit, Müdigkeit, Kraftlosigkeit im Vordergrund. Und man muss dann gezielt nachfragen, um zu hören, dass sie wirklich auch Brustschmerzen haben.
Erleben Sie das, dass Frauen da schon mal ein Wochenende mit so einer schweren Erkrankung vertrödeln, weil sie denken, wird schon wieder?
Ja, da gibt es relativ viele Fallbeispiele, dass die Frauen dann sagen, ach, ich fühle mich schlecht, mir geht's nicht gut, ich gehe jetzt mal nach Hause und leg mich mal ins Bett und warte, dass es besser wird. Und in der Woche drauf gehen sie dann zum Hausarzt und nicht zum Notarzt. Und dann werden die Infarkte ganz spät diagnostiziert.
Und man verplempert damit wertvolle Zeit.
Das ist richtig. Wir haben gerade eine europaweite Studie zu dieser Frage gemacht und sehen, dass sehr häufig die Frauen nicht wissen, wenn sie Herzerkrankungen haben.
Es erstaunt einen ja als Laien immer wieder. Frauen haben doch eine etwas höhere Lebenserwartung als Männer. Da sollte man, wieder die totale Laien, doch glauben, dass sie eigentlich gesünder sind. Aber stimmt anscheinend nicht.
Das stimmt nicht. Die Frauen werden zwar älter, aber sie werden nicht gesünder älter. Sie haben ganz unterschiedliche Beschwerden im hohen Alter. Frauen haben dann häufiger auch eine Blutzuckerkrankheit. Sie haben häufiger Hochdruck. Sie haben auch häufiger Schlaganfälle. Frauen haben viel häufiger Autoimmunerkrankungen als Männer. Mhm. Rheumatische Erkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose, Depressionen. Es gibt da ein ganz anderes Krankheitsspektrum.
Also sie werden zwar meistens älter als Männer, aber sehr häufig haben sie nichts davon.
Richtig.
Und Männer werden tendenziell älter, wenn sie zum Beispiel in Klöstern leben, was immer das für sie bedeuten mag. Also weniger Stress wirkt sich da dann doch schon aus.
Richtig, das ist die bayerische Altersstudie, die hat uns gezeigt, dass Männer und Frauen in Klöstern etwa gleich alt werden.
Weiß man eigentlich, Sie haben so viele Krankheiten aufgezählt, die Frauen erwischen können, auch wenn sie das Glück haben, ein paar Jahre mehr zu haben. Weiß man eigentlich, woran das liegen könnte? Was wen erwischt und warum im hohen Alter? Oder stochert man da sehr im Nebel?
Man weiß es nicht und man stochert leider auch nicht so sehr, weil sich für diese Frage, was Männer und Frauen unterschiedlich gesund oder krank macht, viel weniger Menschen interessieren, als es eigentlich der Fall sein müsste. Das heißt, das ist ein vernachlässigtes Gebiet in der Medizin.
Der Patient geht zum Arzt, so heißt es landläufig, und da haben wir es eigentlich schon, denn jenseits der Political Correctness hat das Folgen, dass der Patient zum Arzt geht, Folgen für Frauen, aber auch für die medizinische und pharmazeutische Forschung. Vera Rigitz-Zakrosetz besucht uns heute im Studio und sie leitet das Berliner Institut für Gendermedizin an der Charité seit 2003. Da kannte kaum jemand den Begriff Gender. Und jede Wette kein Fachfremder das Wort Gendermedizin. Haben Sie denn heute geradezu Konjunktur mit Ihrem Fach?
Es gibt jetzt immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren, wie Männer und Frauen unterschiedlich gesund und krank werden. Und gerade das untersucht die Gendermedizin. Eigentlich müsste es korrekt so etwas wie Geschlechtermedizin heißen, aber das ist, sagen wir, im Deutschen kein guter Begriff. Und deswegen sagen wir Gendermedizin. Und Männer und Frauen unterscheiden sich nun einmal sowohl in ihrer Biologie. Jede Hirn-, Herz-, Leberzelle ist bei Männern und Frauen unterschiedlich.
Jede Zelle, nicht nur die geschlechtsspezifischen Zellen. Also wirklich jede Zelle.
Alle Zellen sind geschlechtsspezifisch. Jede Hirnzelle, jede Herzzelle ist bei der Frau ein bisschen anders als beim Mann.
Schauen wir mal in die Forschung, die ja meistens mit männlichen Mäusen stattfindet. Hat das schon eine Bedeutung für Ihr Fach?
Das ist natürlich ganz wichtig für die Wissensentwicklung im Fach. Denn wenn die männliche Maus, und zwar die junge männliche Maus, der Prototyp aller Dinge ist, dann heißt das, wir bilden gerade so die Männer zwischen 18 und 35 in unseren Tiermodellen ab. Und für diese Gruppe entwickeln wir Medikamente, testen wir Medikamentenwirkungen, Nebenwirkungen, Sicherheit. Ja, und die alten Männer werden nicht angeschaut, aber die weiblichen Tiere werden überhaupt nicht angeschaut. Die Forscher wissen, dass die weiblichen Tiere einen Zyklus haben und sie denken, dass das die Experimente stört und dass der Zyklus sehr unerwünscht ist, weil er mit den Medikamenten interagiert.
Kostet Geld.
Richtig, also entwickelt man die Medikamente lieber an Tieren ohne Zyklus, was aber nicht heißt, dass man sie dann Frauen mit Zyklus nicht gibt.
Es ist ja immer wieder überraschend, dass man in der Forschung dann doch eine Menge von der Maus auf den Menschen schließen kann. Aber habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie eine Frauenquote für Mäuse, für Forschungsmäuse fordern?
Ja, wir bemühen uns ohnehin, Tierversuche so weit wie möglich zu vermeiden.
Aber wenn dann mit Mäusefrauen? Das wäre einfach vom Ergebnis her besser.
Ja, mit weiblichen und mit männlichen 50-50. Mäuse, auch damit wir die Unterschiede sehen.
Wenn Sie das in der Medikamentenverordnung und in der Medikamenteneinnahme fortsetzen, dieses Denken, müsste es dann konsequenterweise eigentlich auch heißen, Männer nehmen eine Tablette und Frauen vielleicht nur eine halbe, so als Beispiel?
Das müsste es in ziemlich vielen Bereichen geben. Und wir haben jetzt gerade unter meiner Beteiligung in einer sehr großen amerikanischen Fachzeitschrift eine Arbeit publiziert, dass zum Beispiel bei Herzschwäche durchaus Frauen niedrigere Dosen brauchen, als die Leitlinien für medikamentöse Behandlung empfehlen.
Also wir brauchen zwei Beipackzettel oder zumindest einen gegenderten Beipackzettel.
Richtig,
damit die Sache
wir brauchen
Sinn hat.
Einen Beipackzettel, wo bei einem entsprechenden Medikament steht, von dieser Substanz sollten Frauen etwas weniger nehmen.
Wie ist das eigentlich? Wie weit sind Sie mit Ihren Erkenntnissen schon durchgedrungen, zum Beispiel bei den Hausärzten, die ja so die Scharnierstelle im System sind?
Die Hausärzte haben natürlich ein großes Interesse. Ich sage natürlich, die wollen ihre Patientinnen und Patienten ja besser behandeln, die Hausärztinnen übrigens auch. Das Problem ist nur, dass Gendermedizin an den Universitäten nicht gelehrt wird. Die Charité ist die einzige medizinische Fakultät in Deutschland, die Gender in die Pflichtlehre integriert ist. Also nur bei uns an der Charité wird Gender wirklich unterrichtet, systematisch und auch geprüft.
Ich dachte, Hausärztinnen haben vielleicht auch einen Erfahrungsschatz mit den Jahren gesammelt, dass sie doch zum Beispiel eben bei der medikamentösen Behandlung aus ihrer empirischen Erfahrung sagen, naja, das ist eine Frau, ich verordne lieber etwas weniger. Gibt es das auch oder hat sich das noch viel zu wenig durchgesetzt?
Wir rennen bei den Hausärzten und Hausärztinnen häufig offene Türen ein, wenn wir sagen, passen Sie auf, Männer und Frauen unterscheiden sich da durchaus. Das Problem ist nur, dass die Leitlinien der Fachgesellschaften diesen Unterschied dann wieder negieren.
Und dann verunsichert man sich gegenseitig.
Natürlich.
Ne? Frau Rigitz-Zakosek, ist Gendermedizin eigentlich nur für Frauen da?
Nein, das Gendermedizin ist sehr wichtig auch für die Männer, denn zum Beispiel Depressionen werden, das gilt als eine typische Frauenerkrankung, werden bei Männern oft unterschätzt oder nicht richtig diagnostiziert. Auch Osteoporose, das ist bei älteren Männern gar nicht so selten und häufig Ursache von schweren Beckenbrüchen, wird bei Männern auch nicht richtig diagnostiziert. Und die Männer lehnen das auch ab, eine solche Frauenkrankheit zu haben. Das ist also sehr schwierig, da einen Mann mit Osteoporose richtig zu behandeln.
Also ich wusste gar nicht, dass Männer das überhaupt haben. Da haben Sie gerade eine offene Tür eingerannt. Ich hätte wirklich gedacht, das ist eine Frauenkrankheit nach den Wechseljahren.
Meistens ist es das, aber das gibt es auch bei Männern. Und hier ist es so, dass die Medikamente nur an Frauen getestet sind und dass man Schwierigkeiten hat, für die Männer eine korrekte Behandlung zu finden.
Also wir halten fest, gute Gendermedizin wäre für beide Geschlechter nützlich.
Natürlich.
Trotzdem will mir das unheimlich schwer in den Kopf. Also medizinisch sind Frauen in vielem im Nachteil, weil vorwiegend für Männer geforscht wird und trotzdem werden Frauen älter als Männer. Sind wir einfach zäher gemacht, Frau Rigitz-Zakosek?
Ich glaube, wir sind zäher gemacht. Wir sehen das schon, wenn wir einzelne Zellen, einzelne Herzmuskelzellen, Hirnzellen, Nervenzellen einer Frau und von einem Mann in Kultur nehmen und die dann entweder mit Sauerstoffentzug oder mit Nährstoffentzug unter Stress setzen. Die weiblichen Zellen überleben in der Regel besser.
Wir sind zäher. Das halten wir jetzt einfach mal so fest. Die Medizinerin Vera Rigitz-Zakosek besucht uns heute hier im Deutschlandfunk Kultur, Herzspezialistin. Frau Rigitz-Zakosek, wenn man sie so sieht, klein, drahtig, sehnig, energetisch, dann hat man so den Eindruck, also die Krankheiten Ihres Fachs, die kriegen Sie schon mal nicht.
Schauen wir mal. Man muss da immer für alles offen sein.
Kann jeden treffen.
Es kann jeden treffen.
Aber dieses drahtige, durchtrainierte Disziplin oder Veranlagung bei Ihnen?
Ich glaube beides. Ich glaube, man muss eine Veranlagung zur Disziplin haben, sonst hält man die Disziplin nicht durch. Aber ich bin Sportlerin von Kind auf. Unsere Eltern haben uns so mit 3 oder 4, meine Schwester und mich, in den Sportverein gesteckt. Und wir haben dann sehr gern Sport gemacht in der Gruppe. Das hat uns immer Spaß gemacht. Und ich war dann Langstreckenschwimmerin, Langstreckenläuferin. Ich kann auch reiten, Skilaufen, Wasserskilaufen. Und Tennis spielen. Derzeit spiele ich sehr viel Tennis.
Richtig wettkampfmäßig?
Und, ja.
Und? Was ist bei rausgekommen?
Ja, ganz gut. Ich spiele in 2 Tennismannschaften noch, wenn es geht.
Und ich habe eine Veranlagung zur Disziplin. Das ist ein toller Satz. Den klaue ich Ihnen irgendwann mal, Frau Regitz-Zakosek. Wie ist das eigentlich? Ganz früh schon naturwissenschaftlich, medizinisch interessiert? War es eine ganz organische Berufswahl für Sie?
Ja, ich habe sehr früh schon als Kind mich vor allem für Physik interessiert in der Schule, für Physik und Mathe. Hatte dann immer die Physikbaukästen statt der Puppen im Kinderzimmer stehen und habe halt Physik- und Mathebücher gelesen, anstatt mit Puppen zu spielen. Und ich wollte immer wissen, was man noch erforschen kann. Und insofern war es für mich klar, dass ich einen Beruf wählen wollte, in dem ich forschend tätig sein könnte.
Sie sind dann relativ schnell beim Herzen gelandet. Und das ist ja ein Organ, mit dem sich viel Emotionales verbindet. Ja, das kann zum Halse schlagen, es kann stolpern, Liebeskummer ist Herzschmerz, die Lunge ist da viel weniger bedacht. Hat das eine Rolle gespielt, dieses Organ, was ja so rein naturwissenschaftlich eine reine Pumpe ist, dass das so herzmäßig besetzt ist, oder war Ihnen das egal?
Und das war mir eigentlich nicht so wichtig. Ich konnte das Herz gut verstehen, weil das ja komplizierte Druck-Fluss-Verhältnisse hat, wie jede Pumpe. Es ist also nicht eine einfache Pumpe, es ist eine äußerst komplizierte Pumpe mit vielen Ventilen, mit unterschiedlichen Druckkurven.
Aber Spezialpumpe in der Literatur groß, das ist das einzige Organ, was es in den Sprachgebrauch gebracht hat, mehr als jedes andere.
Das ist sicher richtig. Und das Herz ist stark emotional besetzt. Also die Menschen, die Herztransplantation machen oder die zu einer Transplantation kommen, übrigens viel weniger Frauen als Männer, die gehen mit der Krankheit ganz anders um als Menschen zum Beispiel, bei denen eine Lebertransplantation, Hirn- oder Nierentransplantation ansteht.
Sie haben gerade in Ihrem Fach auch sehr viel mit dem Tod zu tun. Und das muss man ja schon als Medizinstudentin lernen, dazu irgendein Verhältnis zu entwickeln. Also Medizinstudenten sind ja häufig ein ganzes Semester, ein ganzes Jahr an ihrer Leiche, in Anführungsstrichen, und müssen das auch, damit sie einfach Handwerkliches erproben können und die Zusammenhänge gut verstehen. Aber das ist natürlich auch ein Reifungsprozess, die Auseinandersetzung, die ständige Auseinandersetzung mit dem Tod. Wie sind Sie das als junge Frau angegangen?
Das war für mich sehr schwer. Diese ständige Auseinandersetzung ist für die Frauen, ohne den Männern zu nahe treten zu wollen, schwieriger als für die Männer. Weil die Frauen neigen eher dazu, wenn etwas schief geht, sich selbst die Schuld zuzuweisen, während die Männer relativ leichter die Probleme an die Umwelt weitergeben, an die besondere Situation. Die Männer, die ich in meiner Karriere getroffen habe, haben sich in der Regel leichter damit getan, sich selbst keine Vorwürfe zu machen oder auch nur darüber nachzudenken, ob sie möglicherweise etwas besser hätten machen können, während die Frauen das eigentlich fast immer tun.
Viele Situationen auf Leben und Tod erlebt. Ist der Tod für eine engagierte Medizinerin per se die Niederlage überhaupt?
Nein, das eigentlich nicht. Ich denke, der Tod gehört zum Leben. Der Tod ist ein Prozess, dem wir alle gegenübertreten müssen, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Und er ist integraler Bestandteil des menschlichen Lebens.
Sie haben sich im Vorgespräch einem Kollegen über beschrieben als protestantische Pfarrersenkelin mit dem entsprechenden Arbeitsethos. Das Arbeitsethos einer protestantischen Pfarrersenkelin. Das heißt was?
Das heißt eigentlich, dass Beruf etwas, fast so etwas ist wie Berufung. Also ich habe in meinem ganzen Leben meinen Beruf nie als Arbeit empfunden, sondern einfach als Freude, als Vergnügen, als etwas, was ich immer tun wollte. Und selbst wenn das 16 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche war, war das für mich einfach immer genau das, was ich gerade tun wollte.
Gehen Sie fast immer abends vergnügt nach Haus, egal wie fertig Sie sind?
Ja.
Vera Rigitz-Zakrosek, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie haben uns von Ihrem Arbeitsethos erzählt, dass sie lange Tage durchstehen lässt. Ihr Mann, ihr Ehemann, ist ein bisschen anders disponiert. Der hat vor gut 20 Jahren eine erfolgreiche Managementkarriere aufgegeben, um was ganz anderes zu tun.
Mein Mann ist ein leidenschaftlicher Musiker und Klaviermusiker und er hat seine Berufskarriere vorzeitig beendet, um möglichst gut noch Klavierspielen zu lernen oder sein Klavierspiel zu vertiefen. Er spielt seit dem 5. oder 6. Lebensjahr Klavier, ist bei den Regensburger Domspatzen ausgebildet worden und hat sich dann die Freiräume geschaffen, Musik viel tiefer und auf noch höherem Niveau als früher weiterzutreiben.
Immer Klaviertöne im Haus. Wie ist das mit der eigenen musischen Ader? Das ist ja häufig bei Medizinern, dass sie zum Beispiel sehr gut ein Instrument spielen, viele fast professionell. Wie ist das bei Ihnen?
Das ist bei mir leider ziemlich unterentwickelt. Ich habe dann so mit 50 noch angefangen, Noten lesen zu lernen und wollte dann mal anfangen, ein bisschen Klavier zu spielen. Aber ich bin leider wirklich unmusikalisch.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist hart, wenn man jemanden im Hause hat, der den ganzen Tag ziemlich gut spielt. Er hat mehr Zeit als Sie, auch wenn er viel übt. Wer bekocht bei Ihnen zu Hause wen?
Wir bekochen uns gegenseitig. In der Regel macht mein Mann in der Woche so ein schnelles Abendessen. Das heißt, es gibt dann einen Salat und ein bisschen, Käse oder Fleisch dazu. Und am Wochenende koche ich. Ich koche sehr gerne, auch für Gäste, auch manchmal aufwendig. Und so wechseln wir uns ab.
Ich wollte doch wissen, ob das gendermäßig ausgeglichen ist bei Ihnen zu Hause, Frau Rigitz-Zakrosek. Kommen wir zurück zu einem großen Lebensthema bei Ihnen, zur Gendermedizin. Als Sie damit begannen, war das in Deutschland eigentlich noch kein Thema, 2003. Anderswo schon, in anderen Ländern schon?
Wenig. Es fing gerade an in Schweden und es fing gerade an in USA.
Kommen Sie durch mit Ihren Themen bei Kollegen auf Kongressen zum Beispiel? Es gibt genug Fotos von Ihnen als einzige Frau unter lauter Kerlen. Kommen Sie da mit Ihren Ergebnissen, Forschungsansätzen, mit Ihren Forderungen, kommen Sie da durch?
Also ich glaube sehr häufig schon. Natürlich längst nicht immer und nicht so gut, wie ich es mir wünsche. Und natürlich ist Gendermedizin nicht das Lieblingskind der Forschungsförderorganisationen. Das heißt, wir haben keine Fördergelder in diesem Bereich. Das ist ein relativ großes Problem. Das ändert sich jetzt in Kanada, USA, auch auf europäischer Ebene. Aber Deutschland hinkt da noch ziemlich hinterher.
Müssen Sie manchmal auch, ich sag mal, nerven, also weil man ihr Thema zwar ernst nimmt, aber nicht so wichtig. Also ich frage mich zum Beispiel, wenn Sie die Gendermedizin vertreten gegenüber einer engagierten Krebsmedizinerin, hält die sich per se für wichtiger?
Ja, aber natürlich müsste auch die Krebsmedizinerin Gender-Gesichtspunkte integrieren. Das heißt, sich überlegen, welche Krebse bei Männern und bei Frauen häufiger sind, ob sie unterschiedlich verlaufen, ob die Medikamente unterschiedliche Nebenwirkungen bei Frauen und Männern haben. Das heißt, wir wollen hier nicht konkurrieren und sagen, Gender ist wichtiger als Krebstherapie.
Nee, das wollte ich auch nicht.
Aber wollen sagen, würdet ihr das bitte überall berücksichtigen?
Also man muss doch manchmal ziemlich dicke Bretter bohren,
ja.
Auch bei Kollegen. Wie politisch-feministisch ist das Thema eigentlich für Sie? Oder ist es eher so, dass Sie eben als medizinisch engagierte Forscherin sagen, das ist ein Gebiet, das müsste nochmal beackert werden und dafür bin ich da? Dass Ihnen die politische Dimension vielleicht gar nicht so
wichtig
ist.
Als ich angefangen habe, Gendermedizin zu treiben, habe ich das mit der Motivation getan, die Qualität in der Medizin zu verbessern. Denn natürlich verbessern wir die Versorgung von Männern und von Frauen, wenn wir beide Geschlechter ganz spezifisch anschauen und versuchen, wirklich rauszufinden, was braucht Frau, was braucht Mann. Und dann habe ich immer mehr gesehen, dass das tatsächlich auch ein Gleichstellungsthema ist. Das heißt, dass die Frauen häufig schlechter versorgt werden, die billigeren Medikamente bekommen, weniger Interventionen bekommen, später behandelt werden. Ich glaube, Deutschland steht da noch relativ gut da, wenn auch nicht ideal. Und dass das tatsächlich auch ein politisches Thema ist und dass wir einfordern müssen, dass auch für frauenspezifische Medizin oder für Herzerkrankungen oder andere Erkrankungen, die vor allem die Frauen betreffen, genauso viel Geld in der Forschung ausgegeben wird wie für die Erkrankungen, die vor allem die Männer betreffen. Und das ist noch nicht der Fall.
Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht auch umgekehrt manchmal Ärger haben mit Leuten, die sagen, nun haben wir endlich in so vielen Gebieten Gleichberechtigung erstritten. Nun kommt eine Medizinerin und betont wieder die Unterschiede sehr, sehr stark, also jenseits der, die wir alle kennen. Und dass die vielleicht auch sagen, also passt uns eigentlich nicht in Kram, selbst wenn sie recht haben.
Richtig. Den größten Ärger hatte ich damit, als ich 2015 war es, glaube ich, in der Académie Française reden durfte zu dem Thema Médecine du Genre. Natürlich vor einem 80-90% männlichen Publikum. Und ich da über die biologischen Unterschiede und die Unterschiede in der Medizin zwischen Frauen und Männern geredet habe. Und das gab einen Aufstand in der französischen Presse, die dann von Le Monde bis Canard Enchaîné tatsächlich kommentiert hat und der Meinung war, dass Männer und Frauen doch gleich sind und dass alle Unterschiede nur gemacht sind und die sich jetzt gar nicht anhören wollten, dass es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, die auch ein unterschiedliches Herangehen der Medizin erfordern.
Politische Meinung gegenüber medizinische Erkenntnis in dem Fall dann.
Richtig. Und in der Diskussion mit den Französinnen und Franzosen haben wir das Problem jedes Mal.
Sie haben aber auch gesagt, Gendermedizin nützt auch Männern, weil man zum Beispiel deren Knochenprobleme, Osteoporose,
ja,
signifikant unterschätzt. Haben sich bei Ihnen schon mal Männer bedankt für Ihre Gendermedizin?
Manchmal ja.
Vera Regitz-Zakosek hat uns viel erzählt darüber, dass Männer und Frauen bei gleichen Erkrankungen unterschiedliche Symptome zeigen und unterschiedliche ärztliche Behandlung brauchen. Gendermedizin ist immer noch ein recht neues Fach. Sie vertreten es seit über 15 Jahren. Welches Rätsel möchten Sie in Ihrem beruflichen Leben eigentlich noch lösen?
Ich möchte schon wissen, warum die Frauen länger leben. Und ich möchte wissen, wie wir vielleicht die Schutzmechanismen der Frauen identifizieren können, um Frauen und Männern besser zu helfen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben in einer Forschergruppe, die ich geleitet habe, Herzinfarkte und Herzrhythmusstörungen an männlichen und weiblichen Mäusen untersucht und gesehen, dass die männlichen Mäuse immer mehr Rhythmusstörungen hatten als die weiblichen. Und dann haben wir den Stoffwechselweg identifiziert, der bei den männlichen Tieren für die Rhythmusstörungen gesorgt hat. Und dagegen wird nun ein Medikament entwickelt. Und die entwickeln basierend auf dem Schutzmechanismus der Frauen ein Medikament, das dann Frauen und Männer gegen Herzrhythmusstörungen schützen wird.
Und das möchten Sie noch
für andere Erkrankungen. Das möchte ich für andere Erkrankungen auch finden.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute für Sie, von Forschung bis Tennisplatz. Bleiben Sie gesund und drahtig. Das nützt vielen Männern und Frauen. Dank an Vera Regitz-Sakrosek für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank an die Zuhörerinnen. Vielen Dank an Sie, Frau Timm.